Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Früher hieß es zu WM-Zeiten, es gibt Wichtigeres als Fußball, aber nicht jetzt. 2022 scheint das ein wenig anders zu sein, denn in der Vorberichterstattung zur Fußball-WM der Männer in Katar dominieren seit Wochen Themen, die weniger mit Aufstellungen und Taktiken und spielerischem Ethos zu tun haben. Vielleicht geht es um eine andere Form von Aufstellungen, Taktiken und Ethos. Herzlich willkommen, sagt Harald Asel zum Forum im RBB 24 Inforadio, heute zusammen mit und aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße. Ja, ist nicht schon alles gesagt zur Arbeits- und Menschenrechtssituation, zur Rolle des Geldes im Weltfußballverband, zu den Erwartungen an Veränderungen durch große Sportevents? Und jetzt bleibt nur noch die Frage, gucke ich mir das an oder nicht? Nun, das möchten wir besprechen mit diesen Gästen. Benjamin Best ist Sportjournalist, unter anderem für WDR Sport Insight, hat gerade eine vierteilige Doku in der ARD herausgebracht, Titel Katar WM der Schande. Pune Jalilevand ist Kollegin des Fernsehmagazins Kontraste, eine der Macherinnen des Podcasts Geld macht Katar. Es gibt auch eine Fernsehversion davon von ARD und der Zeit. Jürgen Hohgräfe war lange Jahre Spiegelredakteur, auch Korrespondent im Nahen und Mittleren Osten. Heute ist er Präsidiumsmitglied der arabisch-deutschen Handelskammer GORFA. Und Christian Glessel ist Politikwissenschaftler am Center for International Security der Hertie School. Er ist Mitautor einer Studie über die Wirkung von Sportgroßveranstaltungen in autoritären Regimen. Und mit Ihnen, Christian Glessel, fange ich auch gleich mal an. Hier an der Hertie School, University of Governance, studieren ja Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Wie Sie merken, Sie, die WM ist ein Thema und die Debatte darüber ist auch ein Thema in den Seminaren und draußen in der Cafeteria.
Das ist lustig. Also gerade letzte Woche habe ich in meinem Seminar genau dieses Thema besprochen, als es eben darum ging, wie Autokraten nicht nur im Rahmen von Sportgroßveranstaltungen, sondern auch abseits davon systematisch versuchen, ihr Image in der Welt, aber auch im eigenen Land zu beeinflussen, natürlich positiv zu beeinflussen. Und da kamen die Studierenden gar nicht daran vorbei, auch über das Thema Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu diskutieren. Und mein Eindruck der Stimmungslage war, dass es vermutlich für die meisten einen mehr als faden Beigeschmack dieses Mal gibt und sich die Leute durchaus Gedanken machen, ob sie überhaupt einschalten sollen oder nicht.
Pune Jalilevand, eine achtteilige Podcast-Reihe, sich damit dem kleinen Land Katar und seiner Rolle in der Welt zu nähern, das ist schon auch ein bisschen sportlich, weil es viele Geschichten gibt, die zu erzählen sind. Was hat Sie an dem Land und den Menschen dort überrascht, was Sie vorher nicht auf dem Schirm hatten?
Gute Frage. Also wir haben uns im Podcast überlegt oder uns gefragt, wie hat es ein kleines Land, das so wenig Staatsbürger hat, 300.000 Menschen, das sind weniger Menschen als in Berlin oder Köln leben, auf die große politische Bühne geschafft. Dann da vor Ort zu sein, ist einmal total imposant. Also Doha ist vor allem viel glitzernde Fassade. Katar hat sehr viel Geld, um sich die besten Architekten der Welt einzukaufen. Und das sieht man, das ist sehr imposant. Was ich aber dann dort zu spüren bekommen habe, war, dass Katar eine knallharte Klassengesellschaft ist und dass man das auch im Alltag spürt, hat mich doch sehr überrascht. Es gibt eben diese wenigen katarischen Staatsbürger, die quasi in einer Art Schlaraffenland leben, die qua Geburt zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Und dann gibt es zehnmal so viele Menschen, die dort arbeiten, die vor allem die körperliche Arbeit machen, teilweise unter katastrophalen Bedingungen. Und man spürt, dass Katar eine knallharte Klassengesellschaft ist. Also es betrifft nicht nur die Arbeiter auf den Baustellen, das sind die Frauen, die im Haushalt arbeiten, die Menschen, die Taxi fahren, die vielen, vielen Menschen, die eben dort so für sehr wenig Geld harte Arbeit machen.
Jürgen Hohgräfe, langjähriger Kenner der Region, in intensivem Austausch mit den Menschen vor Ort. Haben die Kataris diese Kritik der letzten Wochen irgendwie vorhergesehen? Haben sie sich darauf vorbereitet?
Also die Kritik ist ja ein paar Jahre alt mittlerweile, aber sie haben sich das angeguckt, weil sie es erstmal ungläubig vernommen haben, was da kam. Die haben sich ja beworben für die Fußball-Weltmeisterschaft aus ganz bestimmten Gründen. Also sie hatten vorzuzeigen, dass man in einem Wüstenstaat, dass man in einem arabischen Land, dass man in einer islamischen Gesellschaft ein sportliches Weltereignis begehen kann. Bisher war das eine Domäne der Europäer, Lateinamerikaner oder Amerikaner und Asiaten. Und sie wollten zeigen, wir können das auch. Und dazu noch in einem Wüstenstaat. Es leben 38% der Menschen auf dem Globus in einem Wüstenstaat. Schwierige Bedingungen für ein Weltfest des Sports. Und sie wollten zeigen, wir schaffen das nachhaltig mit Solarenergie und Windenergie. Wir bringen die Welt zu uns und zeigen, dass auch die arabische Welt und die muslimische Welt in der Lage ist, solche grandiosen Feste zu organisieren und zu feiern.
Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Stichworten, die möglicherweise auch kontrovers werden können. Benjamin Best, die Skepsis und die Kritik an den Spielen wird ja in den letzten Tagen, man könnte fast sagen von Stunde zu Stunde lauter. Seine Schwachsinns-WM, sagt der Trainer von Greuther Fürth. Die Hertha-Mitglieder haben sich für einen symbolischen Boykott entschieden. Welchen Eindruck haben Sie, hat das tatsächlich etwas mit dem Interesse für das Land, für die Zukunft des Sports zu tun oder ist das vielleicht doch eine vorübergehende Stimmung, die dann bald abebbt?
Wenn man in die Vergangenheit blickt, dann muss man wahrscheinlich sagen, dass das mit dem Finale dann wieder vorbei sein wird. Gerade wenn man jetzt auf den Sport blickt. Bei mir ist es jetzt so, dass ich das erste Mal 2012 in Katar war, also 2 Jahre nach der Vergabe. Und das waren jetzt schon sehr intensive 10 Jahre. Also es war eine sehr spannende journalistische Reise. Ich habe ganz viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und bin jetzt wirklich auch gespannt, wie diese Weltmeisterschaft ablaufen wird.
Das sind wir, glaube ich, alle und nicht nur, was das Abschneiden der deutschen Mannschaft angeht. Der Schwerpunkt der Kritik hat sich in den letzten Monaten ja verlagert. Erst ging es um die Frage WM im europäischen Winter und die Ligen müssen Pause machen. Dann ging es um die Lebensbedingungen von Arbeitsmigranten. Jetzt gibt es helle Aufregung um Aussagen zu den LGBTQ-Rechten. Mich überrascht das jetzt, wenn man eine konservative Gesellschaft sich anschaut, nicht wirklich. Welchen Eindruck haben Sie vier? Wo geht es bei dieser ganzen Kritik konkret um Katar? Wo ist es vielleicht eher etwas Überlagertes, wo es vielleicht eher um die FIFA geht? Also was ist immer ausgesprochen mitgemeint, wenn hier Menschen sagen, Schwachsinns-WM, ich gucke mir das nicht an?
Es gibt ein paar Argumente, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel, dass Katar kein Sportland wäre. Also es gibt dort eine große Sportbegeisterung. Und ich finde eben auch, dass ein arabisches Land mal eine WM verdient hat. Die Klimafrage steht natürlich oft im Zentrum. Klimaanlagen finde ich jetzt per se auch nicht so skandalös, wenn man sich überlegt, wo in eben anderen Ländern auch viel klimatisiert wird. Also das sind einige Debatten, glaube ich, die man beiseite schieben kann.
Ich finde vor allen Dingen zwei Punkte stören mich sehr, die ich in meiner Berichterstattung auch fast gar nicht aufgenommen habe. Es ist zum einen, dass wir Europäer sagen, das ist jetzt eine WM im Winter. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Da kann ich auch sehr gut verstehen, dass Katar sagt, dass diese Kritik verstehen wir überhaupt nicht und darauf sehr allergisch reagieren. Und das Zweite ist das Thema Alkohol. Das kann ich auch in keinster Weise nachvollziehen, dass man jetzt unbedingt für eine Fußball-Weltmeisterschaft Alkohol braucht und dass das ein Thema ist.
Vielleicht noch mal ganz kurz, um auf die Frage zurückzukommen, die Sie eben gestellt haben, sind die Kataris überrascht über diese Kritik? Ja, sie sind überrascht. Sie haben, glaube ich, gemeint, dass diese Kritik an Katar abebben würde, aber sie nimmt eher zu. Sie hat auch für mich Kampagnencharakter mittlerweile. Das klingt alles nach Orchestrierung, die irgendeinen Grund oder einen Hintergrund hat. Was ich beobachte ist, dass es natürlich in den Medien eine Aufmerksamkeitsökonomie gibt, die immer auf einen Punkt fokussiert. Und im Augenblick ist natürlich eines der Weltereignisse, was wir haben in nächster Zukunft, die Fußball-Weltmeisterschaft. Das machen sich die Medien zunutze und laden auf Katar alles ab, was sie immer schon mal sagen wollten. Katar ist insofern, ich sag mal, ein Opfer sozusagen aller möglichen Sehnsüchte, die man hat in Bezug auf Verbesserung der Arbeitsverhältnisse, in Bezug auf Verbesserung der klimatischen Bedingungen und vieles andere, und muss sozusagen den Frust, den Ärger, die Kritik ertragen, die an anderer Stelle vielleicht viel eher angebracht wäre. Ja, Katar fühlt sich als Opfer einer Obstruktion, wo sie doch mit einer völlig anderen Haltung reingegangen sind in diese Spiele, nämlich die Welt einzuladen, um zu zeigen, wie es in Arabien aussieht, zu zeigen, was Katar kann, und auch durch diese WM einen Schub der Modernisierung in das Land zu bringen. Also nicht nur Infrastruktur zu entwickeln, sondern auch die sehr konservative Bevölkerung in Katar, die konservativer ist als die Führung, die ist sehr weit fortgeschrittener, diese konservative Bevölkerung zu konfrontieren mit anderen Kulturen, anderen Entwicklungen, anderen Ansichten, sie über diese WM in die Moderne zu führen. Und dass das jetzt diesen Backlash gibt, dass das eine völlig andere Konnotation bekommt, darüber sind sie bestürzt und auch sauer.
Christian Glessel.
Vielleicht, um auf das einzugehen, was Sie gerade gesagt haben, ich sehe es auch so, dass in Katar vermutlich auch zu Recht ein bisschen die Wahrnehmung vorherrscht, es wird mit zweierlei Maßstäben gemessen, im Vergleich zum Beispiel zu vergangenen Turnieren in Russland oder in China Anfang dieses Jahres, das dann vielleicht darauf zurückzuführen sein mag, dass da teilweise auch kulturrassistische Einflüsse eine Rolle spielen. Aber ich würde in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen wollen, dass sicherlich der Einmarsch Russlands in die Ukraine nochmal ein ganz neues Bewusstsein dafür geschaffen hat, wozu autoritäre Politik führen kann, was für Auswirkungen diese haben kann. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen in einem Punkt doch widersprechen.
Was hat Katar mit der Ukraine zu tun?
Das Bewusstsein innerhalb westlicher Gesellschaften dafür, wie man mit autoritären Staaten umzugehen hat oder umgehen sollte. Ich glaube, dass es eine Konsequenz dieser Zeitenwende, von der so viel gesprochen wird, ist, dass man einen neuen Blick darauf auf die Welt gerichtet hat, in dem weniger Vertrauen darin besteht, dass man viel Wandel durch Handel, viel Wandel durch Konzession und Kompromiss erreicht werden kann und vielleicht eher die offenere Konfrontation gesucht wird in manchen Fällen. Wo ich Ihnen widersprechen würde, ist der Punkt, dass Sie sagen, die Kataris sind besonders überrascht. Also Recherchen von investigativen Teams aus Journalistinnenkreisen haben ergeben, dass die Kataris fast schon generalstabsmäßig geplant haben, systematisch verschiedene Organisationen zu überwachen. Und sie sind sicherlich nicht so blauäugig gewesen zu glauben, sie können jetzt einfach ihr Ansehen steigern, ohne in die Kritik zu geraten.
Ich möchte auch in einem Punkt widersprechen, weil ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten hinschauen müssen und dass die Reformen, die es gab, vor allem auf öffentlichen Druck hin passiert sind. Katar will mit dieser Weltmeisterschaft glänzen. Auf dem Papier gibt es Verbesserungen. Das Kafala-System, das eine Art sklavenähnliches Verhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber ermöglicht hat, wurde abgeschafft. Es gibt einen Mindestlohn, aber man hört immer wieder, dass es mit der Durchsetzung nicht funktioniert. Und der Außenminister hat zu mir gesagt, wir haben uns doch verbessert, wir haben diese Schritte getan, warum bekommen wir denn kein Credit quasi dafür? Aber in einem autoritären Staat, der ja sonst überhaupt keine Probleme damit hat, Gesetze durchzusetzen, finde ich das Argument ziemlich unglaubwürdig.
Ich habe auch ehrlich gesagt große Schwierigkeiten, wenn von den Medien gesprochen wird und von einer Kampagne. Ich glaube, es gibt wirklich sehr differenzierte Presseberichte, Podcasts, Dokumentationen. Es ist so, dass ich kann jetzt von mir sprechen, dass ich sehr oft in diesem Land war, dass ich gemerkt habe, wie meine Berichterstattung, wie meine Arbeit behindert wurde, wie ich eingeschüchtert wurde, wie ganz bewusst ich mit falschen Informationen versorgt worden bin. Ich kann jetzt in meiner Berichterstattung in keinster Weise eine Kampagne erkennen, sondern ich spreche vor Ort mit Leuten, mir werden Dokumente zugespielt, ich konfrontiere die katarische Regierung, das katarische WM-Organisationskomitee und das mache ich bei allen anderen journalistischen Arbeiten auch so.
Sie haben in einem Punkt recht, von den Medien generalisierend zu sprechen, ist verkehrt. Es mehren sich in der Tat, auch je näher man an die WM kommt, sozusagen die differenzierenden Berichte. Man hört sehr viel, jetzt im aktuellen Spiegel zum Beispiel eine Geschichte, die ich mitgetragen hätte als Redakteur. Ich kenne das Land seit 1996, die finde ich in Ordnung. Daraus kann man eine ganze Menge lernen. Ich stimme auch Ihnen zu, die Regierung von Katar kritisiert, dass bei weitem nicht alles erreicht worden ist, was man gerne erreicht hätte. Die Prämisse ist, glaube ich, nochmal zu diskutieren. Hat Katar sich für die Fußball-Weltmeisterschaft beworben, um abzulenken vom eigenen autoritären System oder um Reputation in eigener Sache zu machen, Imagepunkte zu sammeln? Nein. Der Ausgangspunkt für die Bewerbung war der Einmarsch des Irak in Kuwait. Das ist lange her.
1990.
Das war 1990. Ja. 1996 hat Katar Al Jazeera gegründet. Also 91 war der Golfkrieg, 96 wurde Al Jazeera gegründet, weil Katar gesagt hat, das, was da in Kuwait passiert ist, darf uns nicht passieren. Dort ist ein kleines Land von einem großen, mächtigen Nachbarn gleichsam überrollt worden. Es gab eine Invasion. Katar war damals ein vollkommen unbekanntes Land mit seinerzeit weniger als 500.000 Einwohnern. Und die neue Führung, die es ab 95 gegeben hat, hat klar gesagt, wir müssen uns in der Welt mit unserer Existenz überhaupt erstmal bemerkbar machen. Die Leute müssen irgendetwas mit Katar verbinden. Wir müssen uns eine Existenzbegründung für uns selbst geben und für den Rest der Welt. Und damit begann die Modernisierung von Katar. 2008 mündete das in einer nationalen Vision 2030. Und Bestandteil dieser nationalen Vision war, wir etablieren uns als Veranstaltungszentrum für die Welt. Wir liegen mitten zwischen dem Osten und dem Westen. Wir sind in sehr kurzer Zeit von beiden Seiten aus gut zu erreichen. Wir machen Kongresse, wir machen Veranstaltungen, wir machen Musikveranstaltungen, wir machen Konzerte, wir machen Sportevents und etablieren Sport auch als einen Wirtschaftsfaktor für das Land.
Das heißt, wie ein Unternehmen auf der Suche nach einem Markenkern, der funktioniert. Nun, ein Unternehmen muss ja auch nicht immer demokratisch organisiert sein. Pune Jalilevand, es gab auch eine interessante Folge in diesem Podcast, wo es genau darum ging, Katar im Umfeld mit den Nachbarländern und mit den eigenen Strategien für die Außenpolitik. Wenn wir nur auf dieses Land schauen, was sehen wir dann nicht? Wir müssen also auch auf die Nachbarländer, insbesondere auf das große Saudi-Arabien und die dortige Situation schauen.
Genau, Katar ist ein sehr kleines Land in einer sehr turbulenten Region zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Und es gibt diese Überlebensangst. Und daraus folgen eben sehr viele Strategien. Katar ist, man könnte sagen, der Weltmeister in sogenannter weicher Macht, Softpower. Das ist eben der Fernsehsender Al Jazeera, das ist aber auch Qatar Airways.
Und ist das schlimm?
Sportveranstaltungen, das ist nicht schlimm. Dann agieren sie außenpolitisch so, dass sie es schaffen, sich immer mehr Freunde als Feinde, also immer mehr Freunde als Feinde zu haben. Sie haben sich vor allem als Vermittler ins Spiel gebracht, haben also gute Kontakte zu fast allen, kann man sagen. Also in Doha ist nicht nur die US-Airbase, sondern auch die Vertretung der Taliban und der Hamas. Und dadurch macht sich Katar für den Westen unverzichtbar und größer, als es eigentlich ist.
Christian Klessel, Sie haben vorhin eben gerade den Finger gehoben.
Ja, ich wollte auf den Kommentar von Ihnen nochmal eingehen, dass es bei der Motivation von Katar nicht darum geht, das eigene Image aufzubessern. Dazu passt wiederum gar nicht, dass das Organisationskomitee große Gewinnspiele veranstaltet, wo Fans aus dem Westen sich bewerben dürfen. Die bekommen die Flüge gezahlt, die Hotels gezahlt, aber mit der Bedingung, dass sie tagsüber Fans sind und gleichzeitig auf Social Media positive Kommentare über die Atmosphäre im Land posten und gleichzeitig an die Behörden melden, wenn sich jemand kritisch gegenüber der Fußballweltmeisterschaft äußert. Ich glaube, der Guardian war es, der von tagsüber Fan und abends Stasi gesprochen hat. Das passt nicht gut zusammen.
Gut, das eine ist ja heutzutage bei jeder Influencerin, bei jedem Influencer schon ganz normal, dass man bezahlt wird dafür, dass man etwas gut findet. Dahinter steckt ja der Punkt, was erkennen wir in diesem Land? Und was erkennen wir möglicherweise nicht so leicht? Denn wenn ich die Berichterstattung sehe, dann habe ich den Eindruck, wir haben es hier mit sehr höflichen Menschen zu tun. Und die Frage ist, verstehe ich eigentlich, was die wirklich meinen? Jürgen Hochgräfe, Sie waren viel in dem Land. Sie unterstützen auch Unternehmen, die von uns aus dort sich engagieren wollen. Was ist so schwer zu verstehen an den Kataris? Aha.
Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also erstmal stimmt, Herr Best, was Sie gesagt haben. Es ist, Sie haben es gesagt, es gibt mehrere Schichten in diesem Land und der große Riss sozusagen dieser Gesellschaft ist der zwischen den Einheimischen und den Ausländern. Das ist auch nochmal wieder ein bisschen stärker als bei uns. Also auch jemand, der in Charlottenburg in einer 6-Zimmer bürgerlichen Wohnung wohnt, holt sich nicht automatisch den Türken aus Neukölln da in seine Wohnung nach Charlottenburg. In Katar ist das aber noch mal anders und auch stärker. Das hat, ich denke, mehrere Gründe. Ein Grund ist, die Kataris sind im eigenen Land in der Minderheit. Von 3,3 Millionen Menschen, 300.000 sind gerade mal 10%. Das Zweite ist, die Kataris sind Beduinen. Also sie haben eine ganz eigene Kultur. Es ist eine Stammesgesellschaft. Die haben, als ich da hingekommen bin, das erste Mal 96, wurde mir erzählt, du brauchst gar nicht anfangen, unseren Dialekt zu sprechen, weil es gibt 7 Dialekte unter den damals, 140.000 Bewohnern. Die leben in ihren Gesellschaften auch jeweils nochmal sehr abgeschlossen. Und die beduinische Gesellschaft hat ihren ganz eigenen Charakter. Und ich habe da Freunde, Gott sei Dank. Aber es ist mir auch selten widerfahren, dass ich mal die Frau von einem Freund gesehen habe. Oder wenn ich in der Familie war, auch mal wirklich näher herangebracht wurde, als die Familie auf der Grundlage von absoluten Vertrauensverhältnissen und jahrzehntelangen Freundschaften. Das machen die untereinander übrigens auch nicht anders. Auf der anderen Seite sind sie aber uns weit mehr entgegengekommen als wir ihnen. Wenn die nach London kommen oder nach Berlin oder nach Paris oder New York, dann benehmen die sich zu unseren Bedingungen mit allem, was dazu gehört. Sie haben ungeheuer gelernt, sie haben sich geöffnet, sind bereit, die andere Kultur anzunehmen. Und diese Bereitschaft vermissen die Kataris bei uns. Sie sagen immer, ihr setzt eure Maßstäbe voraus, ihr geht von euren Ideen aus und von euren Gewohnheiten und gebt euch wenig Mühe zu verstehen, dass es bei uns komplett und sehr viel anders aussieht.
Benjamin Best, wie haben Sie Kontakt zu den Menschen bekommen, wenn es nicht so ganz einfach ist, die Menschen in Katar zu lesen?
Also mich haben vor allen Dingen junge Katarer und Katarerinnen geheim kontaktiert, weil sie Angst haben. Sie haben mich über WhatsApp oder über Signal kontaktiert, weil, und das muss man nochmal ganz klar sagen, also Katar ist ein Überwachungsstaat. In Katar haben die Leute Angst, wenn sie auf die Straßen gehen, wenn sie Fehler machen, weil sie sehen, was passiert, wie die Polizei dort eingreift und das schreckt ab. Viele, die Schichten, die ich kennengelernt habe, die unterschiedlichen, die bewegen sich dort in Blasen. Die haben teilweise nichts mit den Einheimischen zu tun, sondern bleiben unter sich. Also die Expats bleiben unter sich, genauso wie die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen unter sich bleiben. Ich will aber noch mal was anderes sagen, was Sie gerade gesagt haben zum Thema Charlottenburg und ein Türke. Und also ich glaube, dass Charlottenburg oder dass generell Berlin eine extrem weltoffene Stadt ist, wo gleichgeschlechtliche Paare nicht kriminalisiert werden, anders als in Katar, wo es kein Vormundschaftssystem für Frauen gibt, wo es eine Pressefreiheit gibt, wo es eine Meinungsfreiheit gibt. Also ich glaube, dass das schon etwas anders ist, was wir hier haben. Aber es ist eben so, dass dass Katar mit dieser Kritik aus dem Westen so nicht gerechnet hat. Ich glaube, sie sind Partnerschaften eingegangen mit der ILO.
Muss man kurz erklären, also Internationale Arbeitsorganisation.
Mit Gewerkschaften, und sie dachten, wenn sie mit denen zusammenarbeiten, dann wird diese Kritik irgendwann abebben. Aber das ist eben nicht der Fall, weil viele Journalisten und Journalistinnen ins Land gekommen sind und weiter aufgedeckt haben und weiter recherchiert haben. Und diese Art von Presse es übrigens in Katar nicht gibt.
Also Al Jazeera berichtet sehr intensiv über, oder früher noch ein bisschen mehr, über viele Dinge, die in der arabischen Welt passieren, aber über das eigene Land sind sie etwas zurückhaltend. Wir sind gewohnt, in Deutschland mit 80 Millionen Bundestrainern zu leben. Jetzt haben wir, so scheint es, auch fast so viele Katar-Experten, wenn man auf der Straße nachfragt. Mein Name ist Harald Asel. Das Forum im RBB 24 Inforadio weiterhin hier aus der Hertie School der University of Governance in der Friedrichstraße mit den Journalisten Benjamin Best, Pune Jalil Lewand, Jürgen Hohgräfe und mit dem Politikwissenschaftler Christian Glessel. Christian Glessel, Sie haben gerade eine Studie zusammen mit Adam Scharf von der Universität Kopenhagen und Piers Edwards von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh verfasst. Und da geht es darum, wie eigentlich internationale Sportevents in autoritären Regimen wirken. Sie haben das konkret gemacht bei der Fußballweltmeisterschaft der Männer 1978 in Argentinien. Damals gab es da eine Militärdiktatur. Was lässt sich an diesem Beispiel auch über andere Großveranstaltungen in anderen nicht demokratisch organisierten Staaten feststellen?
Vielleicht vorneweg unser Hauptresultat dieser Studie war, dass wir zeigen konnten, dass in Argentinien damals das Regime mit außergewöhnlich brutalen Vorgehensweisen gegen Oppositionelle und Regimekritiker unmittelbar vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft vorgegangen ist. Das bedeutet also, sie haben massenweise Verdächtige entführt, verschwinden lassen oder gar umgebracht. Wir glauben, dass das in Argentinien kein Einzelfall war. Der Grund, warum wir uns Argentinien angeguckt haben, ist, dass es da eine außergewöhnlich gute Dokumentation des Falls gab, weil nach dem Zerfall der Militärdiktatur 1983 vom ersten gewählten Präsidenten Alfonsin eine Wahrheitsfindungskommission ins Leben gerufen worden ist, bei dem der Anspruch war, jedes Einzelschicksal, jede einzelne Person, die durch den Staat zu Schaden gekommen ist, aufzuklären. Und so konnten wir dieses Muster feststellen, dass also unmittelbar vor dem Beginn der Weltmeisterschaft massiv gegen Andersdenkende vorgegangen wurde. Während der Weltmeisterschaft es zu einem nahezu völligen Einstellen dieser Repressionstätigkeit gekommen ist. Und das spiegelt ein generelles Prinzip wider, dass man jegliche Quelle des Kontrollverlusts im Vorfeld ausschalten möchte, weil das Schreckensszenario für jedes autokratische Gastgeberregime ist, der Kontrollverlust während der Weltmeisterschaft, während den Olympischen Spielen, wenn die Weltpresse zu Gast ist, man möchte der Welt zeigen, wie gut man in der Lage ist, so ein Turnier auszurichten und wie friedfertig man doch ist. Das ist die systematische Logik und das Prinzip, aus dem heraus autoritäre Regime vorgehen, aus einer ganz nüchternen Kosten-Nutzen-Kalkulation in der Antizipation, dass Journalisten während der WM auch für die Opposition eine großartige Bühne darstellen. Und die möchte man natürlich nicht abgeben.
Und wir müssen natürlich, glaube ich, nachher nochmal unterscheiden. Wir sagen jetzt immer autoritäre Regime, die können ja ganz unterschiedlich verfasst sein. Darüber können wir sicherlich dann auch nochmal sprechen.
Darf ich mal gleich was dazu sagen? Man kann ja nicht Argentinien mit Katar oder Doha vergleichen. Das ist ja völlig absurd. Das wäre ja, sagen wir, Sambia mit Dänemark vergleichen. Das sind völlig unterschiedliche Systeme, völlig unterschiedliche Verfassungen. Es gibt keinen einzigen politischen Gefangenen in Katar. Es gibt kein diktatorisches Regime. Es gibt eine offene Diskussion in Katar unter den Einheimischen wie auch zunehmend unter den anderen, die weniger Rechte und weniger Stimmen haben. Aber es gibt eine Versammlungsfreiheit, man trifft sich dort, es gibt einen öffentlichen Diskurs. Ich kann nicht verstehen, wie man Äpfel mit Birnen vergleicht und ein Land wie Argentinien, das war eine brutale Diktatur damals mit unglaublich vielen verschwundenen Menschen, getöteten Menschen, Leuten, die gefoltert und ums Leben gebracht worden sind mit Katar. Das ist ein Land, das in großem Frieden lebt. Da gibt es diese Form der Auseinandersetzung nicht. Und nach allem, was ich weiß, es gab da eine Umfrage, ich würde gerne zweite und dritte hören, gibt es eine Zustimmungsrate der Kataris zu ihrem eigenen Land in der Größenordnung von 92-93%, auch zu ihrer Führung.
Weil Sie Umfragewerte ansprechen, das ist also überhaupt nicht zulässig als Argument. Wir wissen, dass man in autoritären Regimen überhaupt nichts,
externe Umfrage,
überhaupt, nichts,
keine interne.
Überhaupt nichts auf Umfrage geben darf. Das ist in der Wissenschaft überhaupt gar nicht bestritten. Es nennt sich Preference Falsification, also man verschleiert seine tatsächlichen Ansichten aus Angst davor, dass man für seine wirklichen Ansichten, wenn man die öffentlich äußert, bestraft wird oder mit Verfolgung zu rechnen hat. Wo ich Ihnen natürlich recht gebe, und auch das habe ich in keinem Moment getan, dass ich Argentinien 1978, die Militärdiktatur damals mit dem heutigen Katar gleichsetze. Aber sie sind beides autoritäre Regime. Sie sind völlig unzweifelhaft, ganz klar als unfrei einzustufen. Und jetzt kommt die Krux. Und Sie haben es sogar selbst in einem Satz oder Nebensatz gesagt, soweit ich weiß. Und hier ist das Problem. Wir wissen leider sehr wenig über amtierende autoritäre Regime. Es ist quasi per Definition, ist jede Diktatur, ist jedes autoritäre Regime sehr intransparent.
Ich empfehle Ihnen, fahren Sie einfach mal hin und gucken Sie es mal an.
Hingefahren ist zum Beispiel Pune.
Genau, ich kenne die Umfrage, es stimmt, also man liest, dass die Zustimmung sehr hoch ist. Wir haben uns auch gefragt, gibt es eine Opposition in Katar? Die gibt es in dem Sinne nicht. Das hat auch damit zu tun, dass Katar natürlich die Bevölkerung mit sehr großen Geldgeschenken beschenkt. Als es im arabischen Frühling, als Katar die Sorge hatte, dass es auch im Land unruhig werden könnte, wurden Gehälter erhöht, also gab es Geldgeschenke. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Dass es keine politischen Gefangenen gibt, das stimmt nicht. Es gab einen Dichter, der verhaftet wurde, Anwälte, und als jetzt vor ein paar Wochen Arbeitsmigranten demonstriert haben, weil ihnen die Löhne nicht ausgezahlt wurden, wurden auch diese verhaftet und des Landes verwiesen.
Ich knapse immer noch an diesen autoritär, und da ist dann plötzlich eine staatskapitalistische Unterführung einer Partei in China und eine Militärdiktatur und diese arabische Gesellschaft in einer Sache drin, müssen wir, glaube ich, nochmal vielleicht bei einer anderen Veranstaltung genauer auseinandernehmen und was daran dann autoritär ist. Benjamin Best, die Frage ist, trifft eine Struktur, wie sie Katar anbietet, auch als wir erfinden uns mit dem Markenkern Sport, auf eine Weltfußballorganisation, die da sehr stark affin drauf reagiert. Ist das möglicherweise auch eine undemokratisch autoritäre Organisation, auch wenn sie so tut, als wäre sie mit nationalen Delegierten ein demokratischer Verein?
Da kann ich Ihnen nur zu 100% zustimmen und das
Schade.
Ganz dick unterstreichen. Natürlich haben sich dort zwei gefunden, dass das Sportsystem, Verbände, Vereine, die natürlich mit Kusshand Investoren in den Sport holen. Auch da ist ja Katar nicht das einzige Land am Golf, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Ich habe wenig kritische Stimmen aus der FIFA gehört, zum Beispiel vom FC Bayern München, von Paris Saint-Germain oder von anderen Fußballmannschaften all die Jahre, als Katar Investor wurde und ja auch dann mit beIN Sports, einen ganz wichtigen Sender in der Sportwelt etabliert hat. Also Absolut, dort haben sich zwei gefunden. Und wenn wir nur noch mal zurück an die Vergabe denken, 2010, wo ja zwei Exekutivmitglieder schon bereits vor der Vergabe suspendiert wurden, weil sie ihre Stimmen zum Kauf geboten haben, das sagt alles.
Der Spiegel ist übrigens sehr vorsichtig und er hat ja auch immer eine sehr gute Rechtsabteilung. Beim Cutter-Entscheid selbst fehlt bis heute der ultimative gerichtsfeste Beweis für Stimmenkauf.
Heißt, das ist auch so. Ja, es gibt keinen hundertprozentigen Beweis dafür, dass Cutter diese Weltmeisterschaft gekauft hat. Es gibt aktuell eine Ermittlung in Frankreich, wo es um dieses berüchtigte Mittagessen geht im November 2010, wo Nicolas Sarkozy da war, dann der damalige Kronprinz Tamim und Michel Platini. Und es gibt die Ermittlungen in den USA rund um den sogenannten FIFA-Fall. Und das ist ja eigentlich bis heute das einzige Verfahren, wo in Ermittlungsakten festgehalten ist, dass es zu Stimmenkauf gekommen ist. Allerdings muss man da sehr vorsichtig sein, weil die amerikanischen Behörden in keinster Weise weiterführende Informationen dazu veröffentlicht haben oder weitergeben.
Also ich freue mich, dass ich Herrn Best mal loben kann. Wir sind derselben Auffassung in Bezug auf die FIFA. Ich bin da sogar grober. Das ist ein Sauhaufen. Der gehört dringend aufgeräumt. Und wenn der Sport global überleben will, als lukrative Veranstaltung für alle, für Fans, für die Sportler vor allen Dingen und auch für Sponsoren, die man dringend braucht, um solche Veranstaltungen zu machen, dann muss die FIFA sich so schnell wie möglich reformieren und eine neue innere Ethik entwickeln. Ich gebe Ihnen auch an dem Punkt recht, wo Sie sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass Katar Stimmen gekauft hätte für den Entscheid für Katar. Es gibt Ermittlungen in Bezug auf die Medienrechte, die wunderbare Staatsanwältin aus New York mit dem schönen Namen Rosetta Lynch ist nach Genf in die FIFA-Zentrale gegangen und hat dort Akten gewälzt und herausgefunden, dass es in unfassbarem Umfang Korruption gegeben hat um Senderechte. Nur fand das alles in Nord- und in Südamerika statt. Das klebt aber jetzt an Katar wie eine Klette, der Vorwurf, diese Weltmeisterschaft sei gekauft. Und entschuldigend wird dann gelegentlich, wenn man keine Beweise noch in Gesprächen dann hinzugefügt, naja, nicht so schlimm, das haben wir 2006 ganz genauso gemacht. Vielleicht reden wir noch einen Moment über die Frage, wie diese Aufwallung über Katar überhaupt zustande gekommen ist. Dann reden wir mal über Arbeitsrechte und Situation von Arbeitskräften in Katar. Das Ganze begann mit einer Geschichte im Guardian vor einigen Jahren, wonach 6.500 Nepalesen auf Grundlage der Arbeitsverhältnisse in Katar nach Nepal als Leichen zu ihren Familien wieder zurückgebracht waren. Der Guardian hat diese Geschichte längst wieder zurückgezogen, weil sie nicht stimmt. Neuerdings wird mit 15.000 Toten argumentiert, auch auf Seiten Amnesty International. Das ist übrigens eine Zahl, die die katarische Regierung selbst herausgegeben hat. Das sind Tote aus Südostasien, die in dem Zeitraum seit der Bewerbung Katars bis 2019 umgekommen sind. Diese Sterblichkeitsrate liegt unterhalb der normalen Sterblichkeitsrate. Das ist das eine. Und das zweite, es gibt keinen direkten Beleg dafür, dass diese Todesfälle in irgendeinem Zusammenhang mit den Arbeitsverhältnissen in Katar stehen.
Erstens hat der Guardian nicht berichtet, dass 6.500 Nepalesen gestorben sind. Der Guardian hat darüber berichtet, und das war ein Problem, vor dem ich übrigens auch stand. Es gab zu dem damaligen Zeitpunkt keinerlei Information, keine Zahlen der katarischen Regierung. Aus dem Grund ist man an die Entsendeländer und hat dort nachgefragt. Der Guardian hat 5 Länder gefragt und hat dann eine absolute Zahl bekommen, die zusammen 6.500 macht. Daraus haben leider Kollegen und Kolleginnen dann gemacht, dass 6.500 Menschen auf WM-Stadionbaustellen, was sich teilweise leider bis heute durchzieht, haben das veröffentlicht. Im vergangenen Jahr hat dann die katarische Regierung plötzlich Statistiken veröffentlicht, Zahlen, insgesamt 15.021, glaube ich. So. Das Problem an diesen Zahlen ist, dass es überhaupt keine weiteren Informationen gibt. Es gibt keine Informationen, auf welchen Baustellen, welche Firmen, an welchen Projekten diese Arbeiter und Arbeiterinnen gearbeitet haben. Und es ist auch wieder eine absolute Zahl. Da ist zum Beispiel die Chefsekretärin vom Büro der Deutschen Bahn mit dabei, der Chefarzt, aber eben auch Gastarbeiter. Warum veröffentlicht Qatar nicht seriöse, detaillierte Zahlen? Es erwächst leider die Vermutung, dass etwas verheimlicht werden soll.
Und wenn man die Zahl vergleicht, weil Sie sagen, sie sei proportional, die meisten Gastarbeiter, die nach Katar kommen, sind noch sehr jung. Und dann ist diese Zahl eben überproportional hoch.
Nein, im Gegenteil. Also dann ist sie überproportional niedrig, weil wenn so viele junge Menschen dabei waren, und dann hätte die Zahl möglicherweise ja noch eine andere Dimension haben müssen.
Aber Sie wissen ja auch, dass viele Todesscheine, da steht drauf plötzlicher Herztod oder natürlicher Tod.
Das ist eine
Jeder Medizinstudent wird Ihnen sagen, das ist keine Todesursache.
Ich wäre sofort bei Ihnen, wenn man sagt, man sollte von allen Fällen auch Autopsien haben, sodass man eine Todesursache erkennt. Die hat man nicht, insofern bleibt da Raum für Spekulation. Wo ich Ihnen recht gebe, und auch das ist sozusagen ein Punkt, wo ich die Berichterstattung über Katar verstehe, ist, es gibt ein Vollzugsdefizit. Die Regierung ist offenbar zu wenig in der Lage, die Gesetze, die beschlossen worden sind und die funktionieren sollten, in ihrer Umsetzung auch zu kontrollieren.
Ja, ich will noch eine Geschichte erzählen, weil es ja auch um Menschen geht. Und ich habe mit einem Arbeiter gesprochen, der 2013 für 7 Monate in Katar war. Es ist natürlich nicht alles hundertprozentig belegbar, so im Nachhinein, aber ich habe Fotos gesehen, ich habe seinen Vertrag gesehen. Also ich finde vieles davon sehr glaubwürdig. Und er hat erzählt, dass er quasi nach Katar gelockt wurde mit einem Vertrag, dann vor Ort einen neuen unterschreiben musste. Unter Hunger und Durst. Dann hat er seinen Pass abgenommen bekommen. Ich habe die Bilder der Unterkunft gesehen. Das sah aus wie im Prinzip ein Knast, Betonwände, Metallbetten. Es gab keine Küche richtig. Alles war mit Müll vollgestellt. Und hat erzählt, wie er Stunden auf der Baustelle schuften musste. Unter dieser Wahnsinnshitze, die man ja im Sommer, wenn man da ist, erlebt. Also man hält es keine 10 Minuten da aus. Und das ist ja alles passiert, hat mir erzählt, wie er reihenweise Menschen hat sterben sehen, wie der Sound von Krankenwagen quasi täglich dazugehört haben. Also das sind ja Geschichten, die dokumentiert sind von sehr vielen Journalisten und Journalisten, die gibt es.
Christian Glessel, Sie haben vorhin so deutlich gemacht, also die große Erwartung auf Veränderung in autoritären Gesellschaften durch sportliche Großereignisse, die Welt zu Gast bei Freunden, die ist sehr trügerisch, beziehungsweise sie lässt sich nicht nachweisen. Was sind denn die Pusher für Veränderungen? Ist es der Boykott, die Abwendung davon? Mit euch spielen wir nicht?
Was sicherlich hilfreich wäre, einfach für diese Adventszeit auf Fußball zu verzichten, weil wir Konsumenten sind im Endeffekt diejenigen, die diese Aufmerksamkeit für autoritäre Regime generieren und die Bewerbung für so eine Veranstaltung auch so attraktiv machen. Indem wir da die Luft rauslassen, und da geht auch der Appell an zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier in Deutschland, indem wir eben nicht an dieser Vermarktung uns beteiligen und Öl ins Feuer gießen, kann man massiv die Anreize verringern.
Benjamin Best, Bruno Jalil-Lewand, haben Sie manchmal den Eindruck gehabt, Ihre journalistische Arbeit ist auch so ein bisschen das Feigenblatt. ARD und ZDF haben viel Geld dafür ausgegeben, für die Übertragungsrechte und für die Berichterstattung, werden dann doch sehr intensiv diese WM begleiten. Hatten Sie da manchmal so den Eindruck, ja, wir dürfen im Vorfeld mal so ein bisschen die Kritik liefern, aber dann, wenn es losgeht, ist das vorbei?
Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass es dann vorbei ist. Ich wäre dann sehr enttäuscht. Vielleicht ganz kurz, warum es so wichtig ist. Und es gibt auch vom Spiegel, es gibt sehr viele gute Reportagen, Filme gerade dazu, wie schwierig es ist, da zu arbeiten. Also es waren ich war 5 Tage mit Kamera dort und man wird die ganze Zeit begleitet. Wir hatten Interviews zugesagt bekommen und vor Ort gab es dann einen Plan und da stand da drauf Museum, Museum und die Innenstadt. Also man wollte uns die schönen Seiten zeigen. Jedes Gespräch, jeder Drehort war ein großer Kampf und das gehört auch dazu. Und deshalb wünsche ich mir, dass natürlich auch während der WM auf diese Themen geschaut wird.
Ich war das erste Mal 2012 dort. Ich berichte seit 10 Jahren über diese Weltmeisterschaft und die Hintergründe und die Vergabe. Werde mit Sicherheit auch über Katar in der Zukunft berichten, weil ich nämlich glaube, dass Katar weiterhin ein großer Player im Sport sein wird. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass meine Berichterstattung oder auch die von Kolleginnen oder Kolleginnen jetzt mit dem Schlusspfiff des WM-Finals einfach aufhören wird.
Zum Thema Boykott. Dann müssten wir auch die Berichterstattung über die Bundesliga boykottieren. Weil auf Deutsch in Deutschland kommen pro Jahr mehr Arbeiter an ihren Arbeitsstätten um als in Katar. Die Internationale Arbeitsorganisation, ich gucke hier auf meine Papiere, hat 2020 50 Tote festgestellt, die durch Arbeitsunfälle oder durch die Folgen ihrer Arbeit gestorben sind. Im Bauhauptgewerbe bei uns sind es 90 Todesfälle. 90.
Den Zusammenhang mit der Bundesliga sehe ich jetzt noch nicht ganz.
Ja,
ganz
wenn Sie über Arbeitsverhältnisse sprechen, und wir reden ja nicht nur über Stadien, sondern wir reden über Arbeitsverhältnisse insgesamt, dann haben wir in Deutschland überhaupt keine Veranlassung, verächtlich auf Katar herabzuschauen, weil bei uns die Todesfälle es mehr Todesfälle an Arbeitsstellen gibt als bei uns.
Also ich hab gar nicht von Arbeitsverhältnissen gesprochen, da haben Sie mich vielleicht missverstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe davon gesprochen, dass wir Stand jetzt relativ wenig wissen, was in amtierenden Diktaturen vor sich geht.
Wir reden über
die. Ich bezweifle, dass Ihre, auch seien Sie noch so gut, Ihre wirtschaftlichen Verbindungen dorthin in die Region ausreichen, um sich ein komplettes Bild davon zu machen, was dort gerade vor sich geht.
Sie sehen hier ein blaues, ein rotes Mikrofon. Nutzen Sie die Gelegenheit.
Ich habe eine Frage an Herrn Hofrede. Sie haben im Zuge Ihrer Ausführungen über Katar ganz zu Anfang einige sehr steile Thesen aufgestellt, unter anderem auch, dass Katar Opfer einer internationalen Kampagne geworden ist. Und bei den Wörtern Kampagne, international, horchen wir immer so ein bisschen auf. Könnten Sie noch mal im Detail sagen, wer diese Kampagne orchestriert und wie sie exakt aussieht? Dankeschön.
Ich fand das schon sehr interessant beim Heimspiel von Hertha BSC, jetzt gegen den ersten FC Köln, die Ostkurve, die Fankurve, zu sehen, wo da, weiß nicht, 15.000, 17.000 Schals hochgehalten worden sind, die alle auf Englisch übrigens Boykott Katar stehen hatten. Da werden seit einiger Zeit auch in anderen Stadien Transparente aufgehängt, alles in Englisch, Boykott Katar. Ich habe keine Ahnung, wer diese Kampagnen organisiert, wer sie finanziert. So weit reichen meine Kenntnisse nicht. Aber es sind jedenfalls keine Fans, die zu Hause sitzen, auf Tischtücher oder Bettlaken irgendwas malen, um die mit in die Stadien zu bringen. Das ist orchestriert, das ist Kampagne, das ist gewollt, wer auch immer sich dahinter verbirgt.
Wissen Sie was über diese Schals?
Ja, also es gibt eine Organisation in Deutschland, die sich aus der Zivilgesellschaft heraus gegründet hat, Boykott Katar 2022. Da sind diverse Fanclubs und Fanorganisationen mit angeschlossen und die haben übrigens an den letzten 3 Spieltagen hat jeder Verein in den jeweiligen Fankurven Banner hochgehalten, übrigens nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Also ich wage zu bezweifeln, dass Hertha BSC hinter einer Kampagne gegen Katar steht. Aber das ist von der Bundesliga bis runter in den Amateurfußball, sieht man diese Fahnen. Also
meint Boykott Katar, boykottiert das Land oder boykottiert diese WM?
Genau, aus dem Grund heißt es Boykott Katar 2022. Ja. Das ist der Slogan.
Also dann ist dann doch der Adressat auch wieder in dem Falle wieder
die WM.
Die WM und die FIFA als Organisator.
Und ich kann Sie auch beruhigen, da sind echte Menschen dahinter. Ich habe mit einigen gesprochen. Ein Vertreter von Boykott Katar 2022. Ich war am Samstag beim HSV, wo es eine sehr engagierte Fanszene gibt, die nicht nur diese Transparente hochhalten, sondern ein Parallelprogramm organisiert haben zu den Spielen, wo dann eben Menschen hinkommen können. Also
es bleibt dabei, es ist eine Kampagne und die ist organisiert.
Wir werden es weiter beobachten. Das war das Forum zur WM in Katar 2022 zur Fußball-WM der Männer, um es korrekt zu sagen. Bei mir saßen Benjamin Best, der Sportjournalist, hat die Doku Katar WM der Schande vorgestellt und sie ist weiterhin in der ARD-Mediathek zu erleben. Jürgen Hohgräfe war bei uns, Präsidiumsmitglied der Arabisch-Deutschen Handelskammer Gorfa und früherer Spiegelredakteur. Pune Jalilewand, Mitautorin von Geld macht Katar, unter anderem ein achtteiliger Podcast, weiterhin in der ARD-Audiothek zu finden. Und Christian Glessel, Politikwissenschaftler am Center for International Security der Hertie School, hier in der Hertie School, University of Governance in der Berliner Friedrichstraße, haben wir unser Gespräch aufgezeichnet. Mein Name ist Harald Asel und eine Reihe von Menschen haben öffentlich erklärt, sie werden sich die Spiele aus Protest nicht ansehen. Für die habe ich zum Schluss einen gesichtswahrenden Tipp, falls sie doch das Fußballfieber packt. RBB 24 Inforadio bietet die Spiele der deutschen Mannschaft und ab dem Viertelfinale auch alle anderen als Hörfunkreportage an, live und in voller Länge, aber man muss sie dann eben nicht gucken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.